SRF 3.
Für den Genfer Flughafen sind es ein Sicherheitsrisiko. 30 bis 50 muslimische Angestellte dürfen nicht mehr in sensible Bereiche. Weil es tagelang geregnet hat, im Entlebuch ist die Hauptstraße überschwemmt und unterbrochen. Er war der Schillerfalter der Popmusik. David Bowie stirbt 2 Tage nach dem Release seines jüngsten Albums an Krebs. Das Wetter wechselhaft und windig, morgen Schneeschauer bis etwa 700 Meter im Süden, morgen teils Sonne. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Aus Angst vor Anschlägen durch Islamisten hat die Genfer Polizeidirektion die Sicherheitsbestimmungen am Flughafen verschärft. Es geht um etwa 10'000 Personen, die Zugang zur Sicherheitszone haben. Sie wurden einer erneuten Überprüfung unterzogen und prompt wurde 30 bis 50 Personen der Ausweis entzogen. Sie alle sind Muslime. Buchstäblich über Nacht wurde ihnen der Zugang zur Arbeit verweigert. Eine Erklärung dafür bleiben die Behörden bisher schuldig. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Die Sicherheitsdirektion von Pierre Modet schweigt. Bekannt ist lediglich, dass nach den Anschlägen in Paris schärfere Bestimmungen für die Mitarbeiter am Genfer Flughafen gelten und dass bereits im Dezember mehrere Zutrittsausweise für den Flughafen widerrufen wurden. Weitere Auskünfte gibt es nicht. Auch nicht für die Betroffenen, sagt Pierre Bayenne. Er vertritt als Anwalt 5 Mitarbeiter des Flughafens, die nicht verstehen, wie ihnen geschieht.
Ces personnes sont arrivées le 23 décembre au matin à leur travail comme d'habitude. Et c'est au moment où ils ont passé leur badge devant les appareils qu'il y a eu un message qui leur a dit « Attention, votre carte est annulée ».
Die Mitarbeiter kamen am frühen Morgen des 23. Dezember zur Arbeit. Als sie eintreten wollten, teilte ihnen die Maschine mit, ihr Ausweis sei annulliert. Die Arbeitgeber verwiesen die Betroffenen an die Polizei, diese wiederum an den französischen Geheimdienst. Eine kafkaeske Situation, die andauert. Noch heute, 3 Wochen später, schweigen die Behörden.
Ils n'ont jamais réussi à savoir pourquoi on leur avait retiré le badge. C'est-à-dire qu'on leur a dit, allez voir les services de renseignement français.
Wie viele betroffen sind, ist unklar. 30 bis 50 Mitarbeiter meinen Anwalt und Gewerkschaft. Die meisten sind Männer, die die Knochenarbeit erledigen, die Flugzeuge beladen, schlecht bezahlt, meist in Frankreich wohnhaft, fasst Bayenne zusammen. Und mit einem ungläubigen Lachen fügte er hinzu.
C'est le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'ils sont musulmans. Je précise que toutes ces personnes ont des casiers judiciaires vierges, elles n'ont jamais commis d'infraction.
Einzig erkennbare Gemeinsamkeit aller Betroffenen, sie sind Muslime. Unbescholtene Muslime ohne einen Eintrag im Strafregister. Ein untadeliger Leumund nämlich war bereits bisher die Voraussetzung, um im Sicherheitsbereich arbeiten zu können. Was ihnen vorgeworfen wird, die Betroffenen haben und hatten keine Chance, sich zu verteidigen. Keiner wurde vor dem Entzug seines Badges angehört. Rechtsstaatlich ein höchst zweifelhafter Vorgang.
C'est une décision qui a été prise dans la précipitation, je pense dans la peur aussi. Je pense que les autorités ressentent une grande pression et oublient de respecter le fonctionnement légal du système.
Offenbar hätten die Behörden hastig entschieden und aus Angst, weshalb sie vergessen hätten, wie unser Rechtssystem funktioniere, kritisiert der Anwalt. Als nächstes werden die Ausgeschlossenen gerichtlich eine Erklärung und dann eine Entschädigung verlangen.
Rund 40'000 Menschen sind vom Hungertod bedroht in der belagerten syrischen Stadt Madaya. Kevin Garnes von der Nachrichtenredaktion. Nun sollen diese Menschen Hilfe halten.
Ja, nach Angaben des Roten Kreuzes ist ein Lastwagenkonvoi nach Madaya unterwegs. Er hat 330 Tonnen Nahrung und Medikamente geladen. Der Ort, 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Damaskus, ist seit einem halben Jahr belagert. Seit Dezember starben mindestens 23 Menschen wegen Mangelernährung. In Palma de Mallorca hat der Prozess gegen eine Schwester des spanischen Königs begonnen. Cristina ist angeklagt, weil sie ihrem Ehemann Iñaki Urdangarin beim Steuerbetrug geholfen haben soll. Urdangarin wird vorgeworfen, er habe als Chef einer gemeinnützigen Stiftung zusammen mit einem Geschäftspartner etwa 6 Millionen Euro unterschlagen. Mit Cristina muss sich zum ersten Mal überhaupt ein Mitglied der spanischen Königsfamilie vor Gericht verantworten. Nach einem Felssturz in der Nacht ist im luzernischen Wolhusen die kleine Emme über die Ufer getreten. Laut einem Sprecher der Kantonspolizei Luzern stauten Felsbrocken und Schutt das Wasser im Fluss und brachten ihn zum Überlaufen. Auch mehrere Häuser wurden vom Felssturz getroffen. Deshalb wurden 20 Personen in Sicherheit gebracht. Die Hauptstraße zwischen Wolhusen und Entlebuch ist weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. An den chinesischen Börsen geht es erneut nach unten. Nach den schweren Kurseinbrüchen letzte Woche haben die Aktienmärkte nochmals verloren, teilweise um über 6%. Gemäß Experten haben Unsicherheiten über die Konjunktur, die schwache Währung und die missglückten staatlichen Eingriffe das Vertrauen der Anleger weiter geschwächt. Und damit zu den aktuellen Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.234 Punkten, das ist ein Minus von 0,3%. Der Euro wird zu 1,0855 Franken gehandelt und der Dollar zu 99,58 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen gibt es im Norden immer wieder Schauer. Dazwischen ist es trocken mit kurzen sonnigen Abschnitten. Die Schneefallgrenze sinkt morgen auf etwa 700 Meter. Es bläst Westwind mit Sturmböen im Flachland und Orkanböen auf den Bergen. Im Süden wird es morgen zeitweise sonnig. Die Temperatur liegt maximal zwischen 6 und 11 Grad.
Mittag. Die unselige Silvesternacht in Köln. Immer mehr Anzeigen gehen bei der Polizei ein. Mehr als 500 sind es inzwischen. Knapp die Hälfte davon im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen. Mutmaßlich begangen von Männern aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Heute will die Regierungskoalition CDU/CSU und SPD als Reaktion darauf diskutieren, ob die Gesetze verschärft werden sollen. Frage an Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Was für Gesetze sollen denn verschärft werden?
Ich nenne mal drei Beispiele. Straffällige Asylbewerber sollen leichter abgeschoben werden können. Es soll eine Wohnsitzauflage nicht nur für Asylbewerber, sondern auch für anerkannte Asylsuchende geben. Und das Sexualstrafrecht soll verschärft werden. Bereits Begrapschen soll unter Strafe gestellt werden.
Sind das jetzt Schnellschüsse der Regierung oder sowieso schon geplante Verschärfungen?
Das meiste sind Schnellschüsse nach der Silvesternacht und auch nicht tauglich. Also beispielsweise: Wenn die Abschiebung straffälliger Asylbewerber gesetzlich erleichtert werden soll, dann gibt es immer noch massive praktische Probleme. Man kann nicht einen Asylbewerber in ein Land abschieben, in dem ihm Gefahr an Leib und Leben droht. Die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention schränken das ein und oft fehlt auch die Bereitschaft des entsprechenden Heimatlandes, die Flüchtlinge aufzunehmen. Es wäre viel wichtiger, das ist zwar auch geplant, aber viel dringender, wenn sich die Länder innerhalb der EU besser vernetzen würden. Ich denke an diesen Fall des Asylbewerbers in Deutschland, der letzte Woche als Angreifer mit Axt in Frankreich erschossen wurde. Also alle Flüchtlinge, die bis jetzt in Deutschland registriert werden, diese Daten werden bis jetzt nicht vernetzt mit der EU.
Sie haben diese Wohnsitzauflage erwähnt. Was ist davon zu halten?
Asylbewerber haben bis jetzt schon eine Wohnsitzauflage. Wenn sie aber anerkannt sind, dann gilt eigentlich die Niederlassungsfreiheit. Das ist ein elementares Recht und das sollte auch bleiben. Natürlich, sie leben konzentriert. Es gibt Statistiken, die Hälfte aller Asylbewerber lebt jetzt schon in 33 von insgesamt 402 Landkreisen in Deutschland. Jeder fünfte Afghane lebt in Hamburg. Die Pakistaner leben im Rhein-Main-Gebiet. Aber apropos Ghettobildung: Am wenigsten Ghettos gibt es, wenn die Migranten Arbeit haben, wenn sie integriert sind, auch mit Familie und Landsleuten vernetzt sind, wenn sie nicht irgendwo isoliert in der Pampa leben und nicht irgendwie verteilt werden. Also die Migrationsforscher sagen, dass das Netzwerk zur Familie und zu Landsleuten wichtig ist. Und auch in den USA beispielsweise leben Äthiopier konzentriert in Washington D.C. und Libanesen in Detroit. Und das hat nichts mit Ghettos zu tun.
Innenminister Heiko Maas spricht im Zusammenhang mit den Übergriffen von Köln von organisierter Kriminalität. Hat er denn konkrete Belege dafür?
Ich denke, er muss, weil es nicht nur er ist, der das sagt, sondern auch Innenminister de Maizière und vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auch davon gesprochen. Aber diese Hinweise oder diese Belege sind der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und mit dem, was bekannt ist, macht die Aussage für mich eigentlich wenig Sinn. Wäre ich ein krimineller Dieb, wie die Banden von Marokkanern, die schon vor der Flüchtlingskrise in Köln und Düsseldorf ihr Unwesen treiben, wäre ich sicher nicht daran interessiert, in den Fokus der gesamten deutschen Öffentlichkeit und der Polizei zu gelangen, wegen der sexuellen Attacken. und dass sich Flüchtlinge organisieren, um wie auf dem Tahrirplatz dem Staat, der sie aufnimmt, zu demonstrieren, dass sie nichts von seiner Kultur und seiner Ordnungsmacht halten, das kann ich eigentlich schlecht nachvollziehen, nach dem Stand der gegenwärtigen Erkenntnisse. Das heißt also, wenn die Politik mehr weiß, dann traut sie ihrer eigenen Bevölkerung nicht über den Weg. Und das fällt mir immer wieder auf in Deutschland. Aus Schweizer Sicht ist das eigentlich frappierend.
Einschätzung von Peter Vögerli direkt aus Berlin.
Info 3 Mittag.
Er war der große Verwandlungskünstler der Popmusik, der Brite David Bowie. Mit seiner Musik, aber auch mit seinem immer wieder ändernden Aussehen prägte Bowie ganze Generationen von Musikern und Fans. Nun ist David Bowie im Alter von 69 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Musikredaktorin Sophie Gut.
David Bowie war einer der einflussreichsten Musiker der Popmusikgeschichte. Er beeinflusste nicht nur zahllose Musiker bis heute, sondern er prägte auch die Idee von Popmusik an sich. Die Idee, dass Pop nicht nur Musik ist, sondern auch ein Spiel mit Identitäten, geht zu einem entscheidenden Teil auf Bowie zurück. Er sammelte nicht nur Musikstile und erfand sich als Musiker immer wieder neu, er kreierte auch Figuren und Alter Egos für sich selber. Etwa den fiktiven androgynen Rockstar Ziggy Stardust Anfang der 70er Jahre oder später den unheimlichen, kühlen Aristokraten Thin White Duke. Bowies Spiel mit Identitäten spiegelte sich immer auch in seinem Erscheinungsbild, in seiner Kleidung und Frisur. Er bezeichnete sich selbst als rastlos in seiner stetigen Selbstneuerfindung. Er langweile sich schnell und habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, sagte er etwa in einem BBC-Interview im Jahr 2002.
I just knew that I was getting bored very quickly. I tend to grasshopper about. My attention span is very short, as you can probably gather.
Mit seinen zahlreichen Rollen und Identitäten war Bowie ein Gesamtkunstwerk und auch eine Modeikone. Vor allem aber war er ein musikalischer Visionär. Ein Glamrocker in den 70er Jahren, später einer der ersten Popmusiker, die Soul in ihre Musik integrierten, aber auch ein experimenteller elektronischer Musiker auf jenen Alben, die er Ende der 70er Jahre in Berlin aufnahm. In den 80er Jahren wurde er zum Pop-Superstar mit Hits wie Let's Dance. Und sein letztes Album, ein visionäres Meisterwerk, das nur 2 Tage vor seinem Tod erschien, nahm Bowie mit einer Jazzband auf. Auch seine enorme musikalische Vielseitigkeit führte Bowie auf einen Drang zum Experimentieren zurück und sagte, er habe schon als Teenager damit begonnen, mit seiner Stimme zu experimentieren, andere Singstimmen zu imitieren, weil er selber nicht besonders gut habe singen können.
I never thought that I could sing very well and I used to kind of try on people's voices if they appealed to me when I was a kid about 15.
Bowie lebte für kurze Zeit auch in der Schweiz. Mitte der 70er Jahre kaufte er ein Chalet in der Nähe von Lausanne, um zur Ruhe zu kommen und einen Drogenentzug zu machen. Sein Privatleben behielt er größtenteils privat, was sein Ansehen als geheimnisvolle, ungreifbare Figur zusätzlich steigerte. So war auch nicht öffentlich bekannt, dass Bowie seit 1,5 Jahren an Krebs litt. Er hinterlässt nicht nur 25 Alben voller einzigartiger und prägender Musik, sondern auch einen Mythos, der auch jetzt nach seinem Tod weiter wachsen wird. Er wird Fans und Musikwelt noch lange beschäftigen. So etwa mit einer Songzeile aus seinem letzten Album, die heute auf den sozialen Medien zitiert wird. Der Song Lazarus beginnt mit den Worten «Look up here, I'm in heaven».
«Look up here, I'm in heaven».
SRF 3 widmet heute eine große Spezialsendung dem Werk von David Bowie ab 21 Uhr bis Mitternacht. Info 3, uns gibt es um 5 wieder auf diesem Sender. Unsere Beiträge sind auch im Netz srf.ch/news. Heute Mittag verantwortlich Damian Rast und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.